Wir fahren fort mit unserer Serie durch das letzte Buch der Heiligen Schrift, durch die Offenbarung. So lade ich euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen, zur Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11. Ich lese uns die Verse 1 bis 14. Über die ersten zwei Verse habe ich bereits gepredigt, aber ich lese sie noch einmal mit. Dies sind die Worte des lebendigen Gottes. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht aus ihrem Mund Feuer aus und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und einen halben und erlauben nicht, ihren Leichnam ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. Und nach 3 Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie und sie stellten sich auf ihre Füße und große Furcht befiel sie, welche es anschauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt fiel. Und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet, und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. Wehe kommt bald. Amen.
Amen.
Lasst uns beten. Unser Herr, unser Gott, am Ende dieses Jahres versammeln wir uns erneut, um dir, den Gott des Himmels, die Ehre zu geben und dir Lob und Dank und Anbetung darzubringen. Denn du allein bist der einzig wahre Gott und darum gebührt es dir, dass wir uns beugen und dass wir dich preisen und dass wir ganz für dich leben. Und so lass es dir gefallen, unser großer Gott, uns jetzt zu begegnen und dein Zeugnis, dein Wort zu bestätigen in den Hörern, auf das du angebetet wirst und dass alle Menschen dir, dem Gott des Himmels, die Ehre geben. Das flehen wir in den Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Amen.
Amen.
Amen. Nehmt gerne Platz. Bevor wir uns diesen Predigttext anschauen, möchte ich ein wenig Bibelkunde mit euch machen. Wir müssen kurz gedanklich zurückgehen, grob 600 Jahre vor Christus. Die Babyloner hatten den Tempel der Juden in Jerusalem zerstört. Gott strafte sein Volk für ihren Ungehorsam. Und die Juden wurden gefangen genommen und nach Babylon verschleppt. Der Herr war gnädig und beendete nach einer gewissen Zeit die Gefangenschaft. Die Juden durften zurück von Babylon zurückkehren in ihr Land. Und was geschah dort? Nun, die Juden wollten sogleich Jerusalem wieder aufbauen. Und vor allem wollten sie den Tempel wieder aufbauen, um Gottesdienst zu feiern, um dem wahren Gott die Ehre zu geben. Und damit dies gelingt, ließ Gott in seiner Souveränität 2 Männer im Volk aufstehen. Zwei Männer mit besonderer Vollmacht, mit besonderer Verantwortung. Das kannst du nachlesen in den Büchern Esra und Nehemia und Haggai und Zacharia. Der Herr ließ zwei Männer aufstehen, Zerubabel und Jeschua. Zerubabel war der Statthalter der Juden, weil er aus der Königsfamilie stammte. Er war sozusagen der rechtmäßige König. Und Jeschua stammte aus der Priesterfamilie und wurde Hohepriester. Zwei Männer, die das gesamte Volk repräsentieren als König und Priester. Und so heißt es in den Propheten Haggai Kapitel 1, Gott erweckte den Geist des Zerubabels und den Geist Jeschuas, dass sie dem Herrn ein Haus bauten. Der Herr bewegte diese beiden dazu, dass sie ein Ziel verfolgten, für eine Sache arbeiteten, dass der wahre Gottesdienst wieder aufgerichtet wird, dass die Menschen Gott in seinem Haus begegnen. Das hatte oberste Priorität. Da gab es nur ein Problem. Sie waren umzingelt von Völkern, von Feinden, die sie daran hindern wollten. Die Menschen um sie herum wollten nicht, dass dieser Tempel wieder aufgerichtet wird und dass das Volk Israel ihrem Gott die Ehre gibt. So heißt es in Esra Kapitel 3, und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten, obwohl ein Teil von der Bevölkerung der Länder in Feindschaft mit ihnen lebten. Es war sehr hart für Zerubabel und Jeschua, trotz der Feindschaft um sie herum, diesen Tempel wieder aufzurichten. Denn seit jeher will die Welt den einzig wahren Gottesdienst, die wahre Anbetung des einzig wahren Gottes verhindern. In Zacharia Kapitel 3 erfahren wir dann sogar, dass Satan hinter all dem steht, dass er seine Hände im Spiel hat, dass er ein Gegner von Jeschua ist, dass er den Tempelgottesdienst verhindern will. Es war wirklich hart für diese beiden. Scheinbar war die ganze Welt gegen den Gottesdienst. Und das führte dazu, dass dieser Tempelbau nicht so gut vorankam, als zunächst erhofft, dass sie entmutigt wurden. Also sandte Gott zwei andere Männer, den Propheten Haggai und den Propheten Zacharia, und sie kamen, um diese beiden Männer zu stärken. Sie weissagten über Zerubabel und Jeschua. Und gerade im Buch Zacharia Kapitel 4 finden wir eine besonders mutmachende Vision. Ich wünschte, wir hätten die Zeit, uns das jetzt intensiv anzuschauen, aber nur mal so viel heute. Der Prophet Zacharia sieht in einer Vision, dass Zerubabel und Jeschua symbolisch dargestellt werden als zwei Ölbäume. Sie werden auch die Gesalbten des Herrn genannt. Der König und der Hohepriester gesalbt zu ihrem Dienst. Und die Salbung, das Öl, symbolisiert Gottes Heiligen Geist, seine Befähigung, seinen Beistand für ihren Dienst. Und in dem Zusammenhang wird dieses wunderbare Wort, das viele von euch kennen, gesprochen, Gottes Ermutigung an die beiden, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Zerubabel, Jeschua, das ganze Volk Gottes, sie waren schwach, zahlenmäßig, kräftemäßig, völlig den Feinden haushoch unterlegen. Doch Gott verspricht diesen beiden Männern, ihr seid meine Gesalbten und meine Kraft ruht auf euch. Ihr braucht keine menschliche Kraft und Weisheit, um diesen Tempel zu bauen. Ich selbst werde meine Kraft euch verleihen und ich gebe euch ein Versprechen, ihr werdet den Tempel aufbauen, trotz aller Verfolgung. Der Herr spricht, die Hände Zerubabels haben die Grundmauern dieses Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Mit anderen Worten, keiner wird euch aufhalten können, denn ich bin mit euch. Fürchtet euch nicht, ihr seid gesalbt, ihr seid meine beiden Ölbäume. Meine Salbung ruht auf euch, diesen Tempelgottesdienst aufzurichten und zu bewahren, mögen auch alle gegen euch streiten. Und diese Vision geht weiter. Wir sehen dann in Zacharia, wie diese zwei Ölbäume Öl liefern für einen Leuchter, einen goldenen Leuchter, der steht für das gesamte Volk Israel. Mit anderen Worten, ihr, die Gesalbten, die mir dienen, ihr werdet dafür sorgen, dass das gesamte Volk ein heller Leuchter ist, indem es den einzig wahren Gott anbetet in einem reinen, wahren Gottesdienst. Sag mir nun, verstehst du, was das alles mit Offenbarung Kapitel 11 zu tun hat? Erkennst du das? Es geht hier auch um den einzig wahren Tempelgottesdienst in den zwei Versen, die wir schon behandelt haben in den ersten. Und dann sehen wir auch zwei Zeugen, die tatsächlich mit demselben Titel bezeichnet werden, die zwei Ölbäume. Und wir sehen ebenfalls, dass diese zwei Zeugen umzingelt sind von Feinden, aber der Herr ist mit ihm mit seiner Kraft, so dass der Tempelgottesdienst, der wahre Tempel, bestehen bleibt und anbetet. Verstehst du? Die Beschreibung des Tempels in den ersten zwei Versen und die Beschreibung der zwei Zeugen daraufhin gehört zusammen. Hier nun in Offenbarung Kapitel 11, Vers 3 heißt es, und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume, die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Natürlich kommt bei euch so gleich die Frage auf, wer sind nun diese beiden Männer? Manche meinen, es handelt sich hier um zwei besondere Prediger, um historische Persönlichkeiten, die tatsächlich einige Jahre bevor Jesus Christus wiederkommt, auftreten werden, um zu zeugen. Andere vertreten die Auslegung, dass diese beiden Männer symbolisch stehen für das gesamte Volk Gottes, bestehend aus Heiden und Juden. In der Vision von Zacharias spenden nämlich zwei Männer, zwei Ölbäume, einem Leuchter Öl. Hier heißt es, dass die Ölbäume der Leuchter sind, was ein Hinweis darauf sein kann, dass die tatsächlich das ganze Volk Gottes symbolisieren. Manche sagen, es geht hier darum, dass diese beiden Männer stehen für die letzten treuen Gemeinden. Ihr erinnert euch sicherlich daran, dass in den ersten Kapitel die Rede war von sieben Leuchtern. Welches sind die sieben Gemeinden? Nicht Einzelpersonen, sieben Gemeinden. Und erinnert euch daran, dass nur zwei von diesen sieben Gemeinden ohne Tadel waren. In aller Treue. So gehen manche davon aus, dass es sich hier um die letzten zwei Leuchter handelt, bevor der Herr wiederkommt. Die treuen Gemeinden durch die Bedrängnis hindurch. Denn mindestens zwei Zeugen sind nach dem Gesetz Mose vonnöten, damit ein Zeugnis gültig ist. Und so bewahrt sich Gott seine treuen Zeugen durch alle Zeit hindurch. Hinzu kommt, dass Zerubabel und Jeschua nun mal Könige und Priester waren und damit das gesamte Volk repräsentierten. Und wir lesen in Offenbarung Kapitel 1 zum Beispiel, Jesus Christus, der uns von unseren Sünden erlöst hat, durch sein Blut und uns gemacht hat, wozu? Zu einem Königtum und zu Priestern, unseren Gott und Vater. Die Gemeinde Jesu ist tatsächlich das wahre Königtum, das wahre Priestertum, das dafür sorgt, dass der wahre Tempel Gottes aufgebaut und erhalten wird. Wir werden also vor die Wahl gestellt, sind es tatsächlich zwei Männer, die in Zukunft auftreten werden, oder stehen diese zwei Männer symbolisch für die weltweite Gemeinde Jesu? Ich glaube nicht, dass wir diese Frage heute Abend endgültig klären müssen, um zu verstehen, worum es hier geht. Wenn nämlich in Zukunft zwei besonders mächtige Prediger auftreten werden, wunderbar, möge es so sein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Gleichzeitig, ihr Lieben, können wir uns als Gemeinde Jesu, wir können uns nicht zurücklehnen und hoffen, dass es in Zukunft einmal zwei mutige Zeugen geben wird. Denn wozu hat Jesus Christus denn diese Worte schon vor 2000 Jahren seinen Gemeinden gegeben? Einfach, dass wir erfahren, dass es in Zukunft irgendwann mal Zeugen geben wird? Oder weil wir lernen sollen davon? Lasst uns doch lernen von diesen zwei Zeugen. Denn die Offenbarung beschreibt immer wieder, dass die Christen, sie werden betitelt mit die, die das Zeugnis haben. Durch die gesamte Offenbarung hindurch sind die Christen, wer? Die, die das Zeugnis haben. Jede Gemeinde ist ein Leuchter. Jeder Christ ist ein Zeuge. Ich würde mich freuen, wenn am Ende der Tage besonders starke Zeugen Jesu auftreten. Aber wie wäre es, wenn wir uns nicht zurücklehnen, sondern selbst starke Zeugen durch Gottes Gnade sind und von diesen Zeugen lernen? Wie wäre das? So lasst uns lernen, als Gemeinde, jeder Einzelne von diesen Zeugen. Wir wollen uns vier Dinge heute Abend anschauen. Das erste ist, die zwei Zeugen rufen zu Buße auf, indem sie gegenüber oder gegen den Ungläubigen weissagen. Und ihr Lieben, das ist die Aufgabe der gesamten Gemeinde. Vers 3. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Was muss eigentlich unser Zeugnis sein, denen gegenüber, die nicht im Tempel sind, wie wir es in den ersten zwei Versen lesen, sondern außerhalb stehen, die Gott nicht die Ehre geben, die Gott nicht anbeten wollen? Hier erfahren wir es. Wir müssen sie zur Buße aufrufen. Diese zwei Zeugen sind in Sacktuch gekleidet. Und in der gesamten Heiligen Schrift ist klar, was das bedeutet. Du legst deine normale Kleidung ab, du ziehst einen Sack aus Tierhaaren an. Das bedeutet, du ziehst ein Trauergewand an. Es ist ein Zeichen des Wehklagens, des Leidtragens. Die Gemeinde muss Buße predigen. Sie muss die Menschen aufrufen zur Umkehr. Propheten wie Elia, Jesaja oder Johannes der Täufer trugen diese Trauergewände, denn sie riefen die Menschen zu Buße auf. Propheten trauern über die Gottlosigkeit in dieser Welt. Und sie schauen nicht einfach zu. Sie sind erfüllt mit Trauer über diese Gottlosigkeit, die sie sehen. Und sie wissen durch Gottes Offenbarung, dass Gott diese Welt richten und strafen und verdammen wird. Und darum rufen sie der Welt ein Zeugnis zu. Kehrt um zu Gott, denn sein Zorn ist nahe gekommen. Wie es heißt in Jakobus Kapitel 4, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das ist das Zeugnis der Gemeinde. Tut nun Buße. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Es kommt sein Zorn. Er wird sein ewiges Reich aufrichten. Und so warnen wir, so weissagen wir, dass das jüngste Gericht kommt. Und wir verkündigen den einzigen Weg zur Rettung, Jesus Christus. Das ist der prophetische Auftrag der Gemeinde. Das ist das Weissagen der Leuchter. In Apostelgeschichte 10, da berichten uns die Apostel, was Jesus Christus ihnen eigentlich aufgetragen hat, was sie predigen sollen. Hier heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 42, und er, Herr Jesus Christus, hat uns befohlen. Was hat der Herr Jesus seiner Gemeinde befohlen? Was zu tun? Er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu bezeugen, ein Zeugnis zu geben. Was denn? Dass er, der Herr Jesus Christus, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Das bedeutet, Aufgabe des Leuchters, Aufgabe der Gemeinde, der Zeugen ist, dass sie Jesus Christus als Richter verkündigen. Das bedeutet, er entscheidet über Leben und Tod. Er entscheidet über Rettung und Verdammnis. Tue nun Buße, wende dich ihm zu, denn er allein kann dir Gnade gewähren und dich erlösen vom ewigen Tod. Er allein, er ist der Richter über dein persönliches Leben. Gott hat ihn auferweckt nach 3 Tagen, um dir zu beweisen, dass er es sein wird, der über Lebende und Tote richten wird. Will eine Gemeinde diesen Auftrag Jesu nicht mehr leisten, zur Buße aufzurufen, dann ist sie kein Leuchter mehr. Dann ist sie kein Zeuge mehr. Die Aufgabe von Gottes Zeugen ist es, zur Buße aufzurufen. Umkehr zu Jesus Christus, den einzigen Retter. Und wir halten nicht zurück. Wir wollen das verkündigen, was der Herr redet. Wir reden nicht unsere Worte, sondern er legt seine Worte in unseren Mund. Das ist, was ein Prophet, das ist, was einer, der weissagt, tut. Er redet nicht seine eigenen Worte. Meine Frage ist, nehmen wir diese Aufgabe ernst? Wir können nicht einfach sagen, in Zukunft werden mal Zeugen auftreten. Müssen wir denn keine Zeugen sein? Ist es nicht unsere Bestimmung, als Leuchter aufzutreten, Buße zu verkündigen? Weißt du, dass es Unrecht ist, wenn du sagst, ich bin in einer Gemeinde, wo Gottes Wort gepredigt wird, wo ich das Evangelium höre und vielleicht regst du dich über andere Gemeinden auf, weil du sagst, die sind nicht Zeugen. Aber was ist denn mit dir? Sag mal, verstehst du, dass es nicht reicht, in einer Gemeinde zu sein, wo das Evangelium verkündigt wird? Sondern, dass die Heilige Schrift uns lehrt, dass jeder Christ ein Zeuge sein soll. Schön, wenn andere Zeugnis geben, aber die Christen sind die, die das Zeugnis haben. Und ich bin jetzt ganz offen und ehrlich zu euch, liebe Gemeinde. Als Pastor bin ich traurig. Ich bin traurig. Und ich bete, dass der Herr Gnade hat mit uns im neuen Jahr. Weil ich sehe, dass weil so manchen viel Lust und Zeit da ist, wenn es um irgendwelche Dinge geht, wiederum sich zum Sport zu treffen. Und nicht einmal im Jahr waren sie mit mir auf der Straße? Oder können mir nicht eine Sache erzählen, wo sie einen Ungläubigen das Evangelium verkündigt haben? Ihr Lieben, ich bitte euch, seid Zeugen und jeder von euch schaue auf sein eigenes Leben, ob er diese Bestimmung, diese heilige Aufgabe, die wir haben, ernst genommen hat oder ob er andere Dinge höher stellt als unsere höchste Bestimmung hier, den wahren Gott anzubeten und den Ungläubigen den wahren Gott zu verkündigen. Vielleicht sagst du, aber ich fühle mich so schwach. Ich habe so wenig Mut, ich habe so wenig Bekennermut, dass ich mich kaum traue, Christus so zu bezeugen. Ihr Lieben, die Gemeinde Jesu ist ein Leuchter, das bedeutet, sie wird gespeist durch Öl. Sie sind Ölbäume, es bedeutet, wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es war niemals, zu keiner Zeit gedacht, dass du aus deiner eigenen Kraft Christus bezeugst. Heißt es nicht in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, ja, weil die Kraft aus der Höhe auf euch gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samarien, ja, bis an das Ende der Erde. Niemals in eigener Kraft. Darum ist die Frage, flehst du, suchst du diese Kraft? Suchst du die Kraft aus der Höhe, bis deine Menschenfurcht überwunden ist und du deinen Mund aufmachst, um Jesus zu bezeugen, um zu weissagen, dass das Gericht kommt, aber dass es einen Retter gibt? Das ist das Erste, was wir lernen wollen von diesen Zeugen. Das Zweite, die Zeugen bringen Plagen als Ermahnung zu Buße. Und auch das, ihr Lieben, wir haben es bereits gesehen, aber wir sehen es heute Abend nochmal, ist Aufgabe der gesamten Gemeinde. Es heißt hier in Vers 5, und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Schaut euch an, diese Zeugen werden angegriffen, so wie Zerubabel und Jeschua angegriffen wurden. Man will ihnen schaden, denn man will den Tempelgottesdienst verhindern. Aber jeder Zeuge Gottes kann furchtlos sein, denn der Herr ist mit ihm. Wie Martin Luther sagt, und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es muss uns doch gelingen. Schaut einmal, diese Zeugen haben Macht, Plagen zu senden, die Erde zu schlagen. Diese Plagen, die hier genannt werden, erinnern uns an zwei andere Zeugen aus der Geschichte, die sich einsetzten für den wahren Gottesdienst. Mose, er wollte, dass das Volk auszieht aus diesem götzendienerischen Land. Er sagt, damit mein Volk anbete. Und Elia, der sich gegen den Baalskult stellte und aufrief zu Buße. Mose, ein schwacher Hirte vor dem großen Pharao, verwandelt durch Gottes Vollmacht das Wasser zu Blut in Ägypten, wie wir es heute Morgen in der Lesung gehört haben. Und Elia stellt sich gegen den mächtigen König Ahab und er betet und 3,5 Jahre gibt es keinen Regen, 1260 Tage, von denen wir hier lesen. Ganz gleich, wie mächtig diese Welt um uns herum ist, wie sie uns widersteht, wenn der Gott des Himmels und der Erde auf unserer Seite ist, dann wird es uns gelingen. Diese Plagen, die Mose und die Elia sandten durch Gottes Vollmacht, waren ein Aufruf zur Buße. Der Herr schlug die Erde, damit die Menschen umdenken, umkehren, nach dem Motto, wenn sie nicht hören wollen, müssen sie fühlen. Und ich frage mich, ist dir bewusst, dass die ganze Gemeinde Jesu eine Vollmacht übertragen bekommen hat? Erinnere dich, was wir bereits gelernt haben in der Offenbarung. Was hat nochmal die ganzen Plagen verursacht? Erinnert euch daran? Kapitel 8, Vers 4, wo es heißt, die Gebete der Heiligen sind es, die dargebracht werden. Und dann nimmt Gott diese Gebete und sendet sie als Plagen zurück auf die Erde. wo wir gelernt haben, dass all das, dass der Herr diese Erde schlägt, dass es eine Antwort ist auf die Gebete der Gemeinde Jesu. Es ist die Gemeinde, die fleht. Herr, wir leiden unter dieser gottlosen Welt. Wir werden verfolgt. Greife ein. Man nimmt dein Zeugnis nicht an. Die Offenbarung lehrt uns dort in Kapitel 8, wir senden Gebete zum Himmel und Gott sendet Feuer als Antwort auf die Erde. Vergiss das nicht. Es mag sein, dass am Ende der Tage besonders bevollmächtigte Zeugen auftreten, bei denen das besonders deutlich wird, dass sie diese Vollmacht besitzen. Ich glaube, dass es, je näher wir dem Ende zugehen, desto intensiver wird es. Mag sein. Aber dieses Prinzip, ihr Lieben, gilt schon jetzt. Nun magst du vielleicht sagen, aber Jesus lehrt uns doch, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Und vielleicht denkst du auch an die Geschichte der Donnersöhne, an Johannes, der diese Offenbarung aufgeschrieben hat, und sein Bruder Jakobus, die einst mit Jesus zu einem samaritanischen Dorf kamen und sie wollten ihn nicht aufnehmen. Und dann heißt es, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfalle und sie verzehren soll? Da wandte sich Jesus um und schalt sie. Jesus hat sie scharf zurechtgewiesen, weil ihre Absicht falsch war. Johannes wollte einfach nur, und Jakobus, sie wollten einfach nur, dass das Dorf zerstört wird. Jesus wollte aber, dass sie zu Buße kommen, und tatsächlich später sehen wir eine Erweckung unter den Samaritanern. Wenn die Gemeinde Jesu betet, dass der Herr die Erde schlägt, dann nicht, damit Menschen vernichtet werden, sondern ganz im Gegenteil, damit die Menschen gerettet werden, damit sie umkehren im Angesicht dieser Plagen. So fleht die Gemeinde, dass Gott Buße schenke. Herr, strecke deinen mächtigen Arm aus, schlage die Erde, bringe Not über dieses Land, wenn es nötig ist, damit Menschen aufwachen und nach dir fragen. Vielleicht sagst du, wie soll das aussehen? Wie kann so etwas vonstatten gehen? Ich will euch ein Beispiel geben von der ersten Baptistengemeinde, die es in Deutschland gegeben hat. Die wurde 1834 gegründet. Und diese erste Baptistengemeinde wurde seit jeher von Anfang an verfolgt in Hamburg. Und Johann Gerhard Onken war der Pastor dieser Gemeinde. Die Polizei nahm ihn regelmäßig fest, warf ihn ins Gefängnis. Und die Gemeinde versammelte sich und rief zum Herrn, Herr, verschaffe uns Recht. Die Menschen wollen deinen Gottesdienst verhindern. Sie wollen nicht Buße tun. Sie wollen unser Zeugnis nicht annehmen. Und wir erfahren dann, dass es ihnen verboten wurde, sich öffentlich zu versammeln, zu taufen, Abendmahl zu feiern, zu predigen und auch nur einen Menschen zu bekehren zum Baptismus, zum wahren Christentum. Aber die Gemeinde versammelte sich dennoch heimlich. Und sie wurden immer mehr. Und dann fanden sie ein Gebäude, wo sie sich heimlich versammeln konnten. Da musstest du zu einem Hinterhof, ja? Und die Gemeinde wusste aber, wenn wir jetzt dieses wunderbare Gebäude haben, 3 Etagen, dann wird die Obrigkeit uns dieses Haus wieder wegnehmen. Sie werden uns enteignen. Und jetzt lese ich euch mal aus der frühen Geschichte der Baptisten vor. Hört einmal, was passierte. Aber würde die Obrigkeit das neue Lokal nicht gleich wieder schließen? Heiße Gebete stiegen zum Allmächtigen empor. Und siehe, der Herr antwortete wie auf Karmel mit Feuer. Denn eben, da die Versammlungen beginnen sollten, brach der furchtbare Brand von Hamburg aus, der vom 5. bis zum 8. Mai 1842 Himmelfahrt wütete, der ein Drittel der Stadt in Asche legte und 20.000 Menschen obdachlos machte. Sofort begab sich Onkel, der Pastor, zu demselben Senator, der ihn oft verurteilt hatte, und bot ihm freundlichst einen Teil des Speichers, also des Gemeindegebäudes, zur Obdach der Bedrängten an, um so viele, die darin Raum fänden, aufzunehmen und auch für die Notzeit mit Nahrung zu versorgen. Dies änderte die Lage der Dinge mit einem Schlage. Zitat Ende. In Anschluss sehen wir dann, dass die Verfolgung vorbei war. Die Baptisten wurden anerkannt und viele kamen zum Glauben. Ein Feuer beendete die Verfolgung. Aber Lieben, es war eine gewaltige Katastrophe in Hamburg. Sag mir, ist das eigentlich biblisch, dass die ersten Baptisten meinten, dass das Feuer etwas mit ihren Gebeten zu tun hätte? Diese Plage sei über Hamburg gekommen, weil die Gemeinde verfolgt wurde, weil die Gottesdienste verboten wurden, weil ihr Zeugnis nicht aufgenommen wurde. Die Offenbarung lehrt uns genau dies. Wir könnten verschiedene Stellen uns noch anschauen. Klar ist, dass die Heiligen, wenn sie zu Gott rufen, dass der Herr antwortet. Und so ist es recht, ihr Lieben. Wenn wir sehen, wie wir in Frankfurt und Umgebung evangelisieren und wir sehen, die Menschen tun keine Buße, sie bleiben ignorant dem Evangelium gegenüber, so ist es recht für die Heiligen zu flehen, Herr, greife ein. So wie du es getan hast bei den selbstzufriedenen Ägyptern, sie meinten, sie können in ihrem Wohlstand leben und es sei alles in Ordnung und sie bräuchten den Gott Israels nicht. Herr, wecke sie auf und tu, was nötig ist. So wie es heißt in Psalm 9, steh auf, Herr, dass nicht der Mensch Gewalt habe. Mögen gerichtet werden die Nationen vor deinem Angesicht. Lege Furcht auf sie, Herr. Mögen die Nationen erkennen, dass sie nur Menschen sind. Oder in Psalm 83, Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, Gott, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listig Anschläge und sie beraten sich gegen die, die sich bei dir bergen. Sie haben gesagt, lass uns in Besitz nehmen die Weideplätze Gottes. Und jetzt hör mal, wie Feuer den Wald verbrennt. Und wie eine Flamme die Berge entzündet, so verfolge sie mit deinem Wetter und mit deinem Sturmwind schrecke sie. Bedecke ihr Angesicht mit Schande. Wozu? Wozu das alles? Damit sie deinen Namen, Herr, suchen. Das ist der Wunsch der Gemeinde. Herr, wir verfluchen diese Menschen nicht. Wir wünschen ihnen nichts Böses. Wir wünschen ihnen das Allerbeste. Was nämlich? Dass sie umkehren und gerettet werden, dass sie dich suchen. Und wenn es nötig ist, dass du dazu zeitliche Plagen sendest, dass sie ewige Erlösung finden. Herr, bewege deinen mächtigen Arm. Du fragst vielleicht nur natürlich, aber was bedeutet es, dass Feuer aus ihrem Mund ausgeht bei diesen Zeugen? Es heißt hier in Vers 5, und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Was bedeutet das? Ihr Lieben, wir müssen die Heilige Schrift mit der Heiligen Schrift auslegen. Und tatsächlich kommt das schon einmal vor in einem Propheten, im Propheten Jeremia, Kapitel 5. Da heißt es von dem ungläubigen Volk, sie haben den Herrn verleugnet und gesagt, er ist nicht da, Gott ist nicht da. Kein Unglück wird über uns kommen. Schwert und Hunger werden wir nicht sehen. Und die Propheten werden zu Wind, das heißt, sie werden zu nichts. Ihr Wort ist null und nichtig und das Wort des Herrn ist nicht in ihnen. Aber so, spricht der Herr, wird es ihnen selbst ergehen. Sie werden zu nichts. Darum so spricht der Herr, der Gott der Herr der Herrscharen. Hör mal, weil ihr dieses Wort redet, dass Gott nicht da sei, dass kein Gericht über euch kommt, dass alles in Ordnung ist, weil ihr so redet, so will ich meine Worte in deinem Mund, Jeremia, zu Feuer machen und dieses Volk zu Holz. Es soll sie verzehren. Und dann wird erklärt, was dieses Feuer ist. Siehe, ich bringe über euch eine Nation aus der Ferne, Haus Israel, spricht der Herr. Und wenn du dann weiterliest, siehst du, dass tatsächlich was verzehrt wird. Ihre Ernte, ihr Brot, ihre Söhne, ihre Töchter, ihre Schafe, ihre Weinstöcke, ihre Feigenbäume. Gott sendet Gericht, Schwert, Tod, Hungersnot. Das ist das Feuer, das ausgeht. Das heißt, seine Gerichtspredigt, sein Weissagen bringt tatsächlich Feuer, nämlich das Gericht Gottes. Sie sagen, Gott ist nicht da, es wird kein Unglück über uns kommen, seine Propheten sind null und nichtig. So rufen wir zum Herrn, Herr, greife ein, bewege deinen starken Arm, bringe Not, damit Menschen dich suchen und umkehren. Und muss ich uns eigentlich sagen, dass wir bereits uns mehr und mehr darin befinden, dass dieses Gericht kommt? Unser Land war völlig in Trümmern, vor einigen Jahrzehnten. Und jetzt, ihr Lieben, nach dem Krieg waren die Kirchen voll. Und sie riefen, Herr, was haben wir getan? Welch eine Gottlosigkeit haben wir verübt? Vergib uns. Und jetzt, in Wohlstand, sie vergessen den Herrn. Was wird der Herr wohl senden? Was wird wohl kommen? Was wird wohl passieren, wenn wir als Gemeinde Jesu beten, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden? Was wird der Herr senden über unser Volk? Was wird passieren? Ihr Lieben, unser Land ist dabei, sich gewaltig zu verändern. Und möge all das dazu führen, dass Menschen wieder anfangen, Gott zu suchen. Wir sind tatsächlich Zeugen in Frankfurt und Umgebung. Und wenn dieses Zeugnis nicht angenommen wird, ihr Lieben, wird es Konsequenzen haben. Es wird Auswirkungen haben. An der Gemeinde Jesu und an der Reaktion der Gemeinde Jesu und ihrem Zeugnis gegenüber entscheidet sich die Entwicklung dieser Stadt. Versteht ihr das? Dieses Wissen muss unser Gebetsleben völlig verändern. Aber lass mich das Dritte nennen, was wir hier lernen können. Die Zeugen müssen aber auch verfolgt und getötet werden, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Ab Vers 7. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihren Leichnam 3 Tage und 1 halben und erlauben nicht, ihren Leichnam ins Grab zu legen. Und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese 2 Propheten quälten die auf der Erde Wohnenden. Gott hat bestimmt, wie lange dieses Zeugnis gegeben werden darf. Er bestimmt, wie lange seine Propheten weissagen. Wie lange Gott einen Raum gewährt, wo die Menschen das Zeugnis hören können und Buße tun können. Gott bestimmt, wann dieses Zeugnis vollendet ist auf den Tag genau. Wenn die Aufgabe der Zeugen Jesu, der Gemeinde Jesu vollendet ist, wird das Tier aus dem Abgrund kommen und Krieg führen gegen die Zeugen. Noch einmal, das betrifft nicht bloß diese 2 Zeugen, das betrifft alle Heiligen, wenn wir nämlich dann in Kapitel 13 gucken, da wird das Gleiche noch einmal gesagt, aber, hört einmal, und es wurde ihm, dem Tier, gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Wir sehen, es geht hier nicht bloß um diese 2 Zeugen. Dieses Tier wird Krieg führen gegen alle Heiligen. Und dies ist der Kampf am Ende. Das Biest, dieses Tier, was ist das? Nun, es ist eine Bezeichnung aus Daniel, aus dem Propheten Daniel Kapitel 7. Hier werden 4 Weltreiche beschrieben. Und diese 4 Weltreiche werden durch 4 Tiere dargestellt. Und das 4. Weltreich, das kommen wird, wird das 3. Weltreich sein, das in besonderer Weise gottesfeindlich ist, durch und durch satanisch geprägt. Und dieses Weltreich wird Krieg führen, wird die Christen verfolgen, sie bekämpfen, sie töten. Das ist das 3. Weltreich, das bestehen wird, bevor Jesus Christus wiederkommt, das er vernichten wird, um sein ewiges Königreich aufzurichten. Klar ist darum, dass dieses Tier die gottesfeindliche Obrigkeit meint, die herrschen wird. Staatliche Obrigkeit durch und durch vom Satan getrieben und beeinflusst. Satan wird die Regierenden dazu bringen, dass sie die Christen als ihre Erzfeinde sehen. Und dass sie die Christen verfolgen, sie aufspüren und sie vernichten werden. Der Satan hat schon immer probiert, sowas aufzurichten. Auch in Deutschland, immer und immer wieder, Regierungen aufzurichten, um die Gemeinde Jesu zu vernichten. Er ist niemals zum Abschluss gekommen. Der Tag wird kommen, wenn der Auftrag der Gemeinde erfüllt ist, dass der Satan diese Macht hat. Er wird kämpfen gegen die 2 Zeugen, er wird kämpfen gegen die Heiligen und vorbei wird es sein mit dem Predigen, mit dem Weissagen, mit dem Zeugen gegen diese Welt. Auf diese Zeitangabe, 1260 Tage, habe ich euch schon gesagt, werden wir im nächsten Kapitel ganz intensiv drauf eingehen. Aber klar ist, wenn das Zeugnis erfüllt ist, ist das Ende. Wie Jesus sagt in Matthäus Kapitel 24, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Es kommt die Stunde, da wird der Satan sein gottloses Weltreich so aufrichten, dass er scheinbar als Sieger dasteht der Gemeinde gegenüber. so dass die gottlose Welt scheinbar das Christentum tatsächlich besiegt hat. Schaut euch einmal an, wo diese zwei Zeugen predigen und wo sie da liegen, Vers 8. Und ihr Leichnam wird auf der Straße der großen Stadt liegen, die geistlich gesprochen Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Diese große Stadt bekommt hier drei geistliche Namen, Sodom, Ägypten und der Ort, wo der Herr Jesus Christus gekreuzigt wurde, Jerusalem. Diese drei Bezeichnungen sind geistlich, sie bezeichnen alle die große Stadt. Ohne Ausnahme in der gesamten Offenbarung beschreibt die große Stadt Babylon. Sodom steht für das gottlose Leben in allen Lüsten und Freuden dieser Welt gegen Gott. Ägypten steht für den Götzendienst und für den Hass Gottes Volk gegenüber. Und Jerusalem, sie sind der Inbegriff für den Hass gegen den Herrn Jesus Christus, den sie sogar gekreuzigt haben. Alle drei Städte nehmen das Zeugnis der Propheten nicht an. Babylon repräsentiert das Zentrum der Gottlosigkeit. Es repräsentiert das gesamte große, gottesfeindliche, gottlose Weltreich, das der Satan aufrichtet. Und diese Zeugen hier, stellt euch das vor, haben inmitten dieser Stadt verkündigt. Im Herzen der Gottlosigkeit und der Gottesfeindschaft sind sie aufgestanden und sie bezeugen den Herrn. Sie trauen sich, im Angesicht dieser Gottesfeinde zu bezeugen, dass er kommen wird zum Gericht und dass allein solche gerettet werden, die seinen Namen anrufen und Buße tun. Kein Wunder, dass sie so viel Feindschaft erfahren. Und der Konflikt zwischen dem Volke Gottes und der abgefallenen Welt wird immer drastischer und drastischer. Die Welt wird die Gemeinde und ihr Zeugnis und die Prediger immer mehr hassen. Und es wird immer schlimmer werden, bis dem Satan gewährt wird, so weltweit gegen die Gemeinde Jesu zu kämpfen, dass scheinbar die Gemeinde vollkommen besiegt ist. Und sie werden Party feiern und sie werden Weihnachten feiern sozusagen, sich Geschenke zusenden und jubeln und sagen, wir haben das Christentum ein für alle Mal besiegt, von der Bildfläche verschwunden, die Zeugen sind tot. Keiner, der mehr gegen uns zeugt, keiner, der uns mehr ins Gewissen redet, keiner, der mehr bezeugt, dass unsere Werke böse sind. Jesus sagte doch in Johannes Kapitel 7, Vers 7, die Welt hasst mich. Warum hasst sie mich? Weil ich bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Darum hasst mich die Welt. Und er spricht in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich zuerst gehasst hat. Denn ein Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Die Welt will Christi Zeugen, genauso wie Christus selbst, tot sehen. Hinweg mit ihnen. Sie töten sie. Und ihr seht hier, sie haben allen Respekt vor diesen Zeugen verloren, weil es heißt hier, sie erlauben nicht einmal, dass sie begraben werden. Ihr Lieben, in der Antike, wenn du fragst, was die größte Schande für einen Menschen ist, dann, dass er nicht in Ehre begraben wird. Das bedeutet also, die haben nicht mal ein Fünkchen von Respekt, nicht mal die natürliche Liebe, die wir irgendwie so haben zu unseren Mitmenschen. Sie werden wie Tierkadaver einfach auf der Straße liegen gelassen und selbst bei toten Tieren würde man sagen, räumt es doch bitte weg. Nein, sie erfreuen sich an diesem Anblick. Sie ergötzen sich an diesem Anblick. Es heißt hier in Vers 9, und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname. Und Vers 10, und die auf der Erde wohnen, freuen sich über sie und sind fröhlich. Es wird hier zweimal betont. Fröhlich, freuen sich. Die Zeugen, die Gemeinde, sie werden nicht beliebter in dieser Welt. Nein, der Hass wird immer größer. Und nun sag mir, ist die Gemeinde Jesu besiegt? Hat der Herr nicht versprochen, dass die Pforten des Todesreiches, des Hades, die Gemeinde nicht überwinden werden? Ist es dem Satan gelungen, die Gemeinde zu besiegen? Das führt uns jetzt zu unserem letzten Punkt. Der vierte. Die Zeugen müssen triumphieren. Ab Vers 11. Und nach den drei Tagen und einem halben kam der Geist des Lebens aus Gott in sie. Und sie stellten sich auf ihre Füße. Und große Furcht befiel die, welche sie schauten. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel zu ihnen sagen, steigt hier herauf. Und sie stiegen in den Himmel hinauf, in der Wolke, und es schauten sie ihre Feinde. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet, und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Und die zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Ihr Lieben, diese Zeugen, ja, die Gemeinde Jesu, sie alle, sie folgen Jesus Christus im Leiden. Sie folgen Jesus Christus, dem großen Zeugen Gottes, in seinem Sterben. Aber folgen sie seinem Leiden und seinem Sterben. Dann folgen sie ihm auch in seinem Triumph über alle seine Feinde. Sie folgen ihm in der Verherrlichung. So wie Christus nach 3 Tagen auferstand und die Feinde dachten, es ist aus mit ihm, so werden seine Zeugen mit ihm auferstehen und triumphieren und siegen. Und sie haben die Welt überwunden. Der Kampf gegen die Gemeinde hier dauert 3,5 Jahre. Die Gemeinde ist scheinbar besiegt für 3,5 Tage. Ihr Lieben, die Gemeinde triumphiert. Die Feinde dachten doch tatsächlich, sie hätten die Zeugen Gottes besiegt. So wie sie dachten, sie hätten Christus endlich beseitigt. Der Geist des Lebens aus Gott kam in die Zeugen und machte sie lebendig. Und eine laute Stimme aus dem Himmel ergeht, steigt hier herauf. In einer Wolke fahren sie nun auf zum Himmel, wie einst ihr Herr es selbst getan hat. Was braucht ein Zeuge in dieser Welt mehr Ermutigung als das? Und wenn ich leide und wenn ich verfolgt werde und wenn ich sterbe, ich gehe mit meinem Herrn in Herrlichkeit ein und möge die ganze Welt gegen mich schreien. Solange die Stimme aus dem Himmel ergeht, komm hier herauf, ist das genug für mich. Was auch immer ich leiden mag. Wenn ich ein Zeuge des Herrn bin, ist der Herr mit mir und empfängt mich der Herr mit offenen Armen und sagt, gut getan, mein treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. So ist es genug. Mag die ganze Welt mich hassen, wenn ich nur noch alleine dastehe, wenn ich nur noch einen Bruder an meiner Seite habe und wir sind die letzten Zeugen auf dieser Welt und alle Welt dringt auf uns ein. Wir sind nicht Bürger dieser großen Stadt, Sodom und Ägypten und Jerusalem, Babylon. Wir sind Bürger des himmlischen Jerusalems und hier ist unser Ort. Wie es heißt in Römer 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Nehmt das mit als Ermutigung nach China, wo im Februar ein neues Gesetz erlassen wird, dass die Christen nicht das Recht haben, sich zu versammeln. Und Prediger werden ins Gefängnis gehen. Wie lange wird es dauern, dass das bei uns eintrifft? Nein, niemand überwindet die Zeugen Christi. Es mag sein, dass wir für eine Zeit lang wie tot am Boden liegen. Aber der Herr wird uns rufen. Und wir werden auferstehen und wir werden auffahren zum Himmel und wir werden triumphieren. Es heißt dort, und es schauten sie ihre Feinde. Das heißt, im Angesicht unserer Feinde werden wir triumphieren. Und es heißt, die Menschen bekamen Angst, denn ihr Gericht ist nun sicher. Es heißt hier, dass es zu einem großen Erdbeben kam. Der zehnte Teil der Stadt wird zerstört und 7000 Menschen sterben. Wieder ein Teilgericht. Aber ihr Lieben, das ist hier direkt am Ende. Wenn wir jetzt weiterlesen, ist das die zweite Wehe, jetzt kommt die dritte Wehe, und das bedeutet Auslöschung der gesamten Welt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag wie ein Blitzkrieg, jetzt werden keine langen Jahre mehr gezählt, es ist vorbei. Jetzt kommt der Herr wieder zum Gericht und alles wird im Feuer aufgehen. Es heißt hier, die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Mag sein, dass im Lichte dieser Ereignisse, dass noch einige umkehren werden, vielleicht sogar, dass viele umkehren werden. Wahrscheinlicher aber ist es hier, dass am Ende jeder Furcht bekommen wird und dass jeder bekennen muss, dass der Herr Jesus Herr zu nennen sei. Gott zur Ehre. Denn es heißt nicht, Gott nimmt sein Gericht hier zurück, sondern er sagt, die zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Ich will dich nun fragen am Ende dieser Predigt. Nimmst du dieses Zeugnis an? Dir wurde heute Abend erneut durch die Gemeinde Jesu, durch seinen Leuchter bezeugt, dass das Gericht kommt und es wird dich persönlich treffen. Die Frage ist, ob du den Namen des Herrn Jesus Christus, der Einzige, der dich zu retten vermag, anrufst. Ob du umkehrst von deinem bösen Leben, deinem gottlosen Leben und zu ihm flehst, dass er der Richter der Lebenden und der Toten, dass er dir Gnade schenkt, dich freispricht. Warum? Weil er deine Schuld am Kreuz getragen hat und für dich bezahlt hat. Nimmst du das Zeugnis Jesu Christi an? Wenn nicht, ist dein Gericht besiegelt. Und Wehen und Klagen werden über dich kommen. Das ewige Gericht. Aber all jene von euch, die an Jesus Christus glauben, die das Zeugnis haben, wie die Offenbarung sagt, die das Zeugnis Jesu Christi haben, seid Zeugen inmitten dieser gottlosen Stadt. Seid Zeugen inmitten von Sodom, inmitten von Ägypten und Jerusalem und Babylon. Und dann, wenn wir merken, dass die Menschen uns angreifen, fürchtet euch nicht, denn der Herr ist mit uns. Und wenn wir merken, dass die Menschen unser Zeugnis nicht annehmen, so werden wir rufen zum Herrn, dass er einschreitet und dass er Not bringt über dieses Land, wie er gerade dabei ist, auf dass die Menschen aufwachen und wieder fragen nach dem Herrn. Aber ihr Lieben, wir müssen treu sein darin. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Bestimmung. Und wenn das ganze Weltreich uns hassen mag, jetzt haben wir noch die Freiheit. Lasst uns sie nutzen bis zum Schluss. Und jeder von euch, der leidet, und jeder von euch, der vielleicht sogar sterben mag, wisst darum. Christus hat diese Welt überwunden. Und ihr werdet auferstehen. Und ihr werdet auffahren zum Himmel, um ewig bei ihm zu sein, in ewiger, unaussprechlicher Herrlichkeit. Möge es so sein, dass jeder von uns gesalbt ist zum Zeugnis. Dass jeder von uns erfüllt ist, vom Heiligen Geist, von der Kraft aus der Höhe, um diesen Dienst zu erfüllen. Möge der Herr uns segnen in diesem neuen Jahr, um seine Zeugen zu sein, zu seiner Ehre. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. O Herr Jesus Christus, du Richter der Lebenden und der Toten. Du bist inmitten deiner Leuchter. Du wandelst inmitten deiner Gemeinde. Und du bist jetzt hier, der Auferstandene, der überwunden hat. Du bist hier in deinem Geiste, der Sitz zu Rechten Gottes, der Macht. Von wo du wiederkommen wirst, zu richten die Lebenden und die Toten. Und Herr, wir danken dir für dein Wort, dass du uns warnst. Wir bitten dich, Herr, dass wir dein Zeugnis ernst nehmen und dass wir es annehmen, auf dass du keine Plagen senden musst, bevor wir nach dir fragen. O Herr, schenk doch, dass deine Güte, dass du so voller Güte heute Abend zu uns redest, dass uns deine Güte zur Buße leitet, dass wir uns zu dir wenden, dass wir dir unsere Sünden bekennen und dass du uns rettest. Und Herr, und wenn wir dein sind als Gemeinde, so mache uns zu Ölbäumen, zu Gesalbten, zu Zeugen, die dienen in deiner Kraft, zu Priestern und Königen, zu Propheten, die weissagen. Herr, rüst uns aus, schenk uns deinen Heiligen Geist, vergib uns, wo wir unseren Mund nicht geöffnet haben, weil wir Furcht hatten in Sodom, in Ägypten, in Jerusalem. Vergib uns, Herr Jesus Christus, du bist es wert, dass wir dich mutig bezeugen. Und wir bekennen dir, dass wir es nicht können aus unserer Kraft. Du musst uns salben, du musst uns dein Öl schenken. Du musst uns selbst befähigen, Herr. Schenk uns Kraft aus der Höhe. Und dann hilf unserer Schwachheit auf in diesem neuen Jahr. Dass wir Fortschritte darin sehen, dass wir heller leuchten. Und dass wir erleben, dass du Buße schenkst in dieser Stadt, in dieser Umgebung. Und Herr, Wir flehen, dass du die Menschen aufwächst aus ihrer Gleichgültigkeit und dass du dieses Land, diese Stadt heimsuchst, Herr, mit so mancher Not, damit Menschen umkehren und nach dir fragen. Herr, tu dein Wille. Bewege deinen heiligen und mächtigen Arm zur Errettung von vielen, auf dass dein Christus gesehen und angerufen wird, auf dass er verherrlicht wird und angebetet wird in Ewigkeit. Wir danken dir, dass du deiner Gemeinde den Triumph schenkst. Und wir bitten dich, schenk uns große Freude und lass dieses Wort nicht an uns vorübergehen, sondern hilf, dass wir es bewahren in unserem Herzen und danach tun zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.